Lange Zeit war der Epheserbrief mein Lieblingsbrief und ich glaube, ich sollte ihn wieder mal ganz komplett durchlesen, damit er wieder einer meiner Lieblingsbriefe wird. Ich bin begeistert davon, wie der Paulus einsteigt im Epheserbrief. In Epheser 1 betrachtet der Paulus große geistliche Wahrheiten über Gott und die Gemeinde. In Kapitel 3 bis 14 ist in der griechischen Sprache ein einziger langer Satz. Das würde ich keinem von den Schülern, die so hier sind, als Vorbild geben. Da kriegt er bestimmt schlechte Noten vom Lehrer. Aber hier bekommen wir den Eindruck, dass der Apostel voller Bewunderung in seinem Gefängnis sitzt und geistlich auf einen hohen Berg steigt und dann irgendwo einen breiten Horizont sieht von der Größe, von der Weisheit und von der Herrlichkeit Gottes. Und von daher überschlägt er sich fast mit Worten. Und immer wieder kommt es heraus zum Lobe seiner Herrlichkeit. Womöglich hat der Schreiber, der die Worte von Paulus aufschreiben musste, wahrscheinlich hat er insgeheim gedacht, Paulus, du musst da wieder mal Luft holen. Und tatsächlich, nach Vers 14 holt der Paulus Luft. Er unterbricht seine Gedanken und jetzt muss er erst einmal beten. Ab Vers 15 betet er das erste Mal für seine Briefempfänger. Ich lese Vers 15 und 16. Darum, nachdem ich so viele tolle Dinge anschauen durfte in geistlicher Hinsicht, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Und jetzt interessiert uns natürlich, wofür betet denn der Paulus? Bevor wir das anschauen, sein eigentliches Gebet, möchte ich auch nochmal mit uns beten und bitte euch nochmal dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen für diesen Morgen und ich habe, wenn ich so in unsere Gemeinden hineinschaue, einfach den Eindruck, das Gefühl, dass wir so viel zu lernen haben, was unser Gebet angeht. Herr, da ist so ein großer Mangel und es sind so große Verheißungen, die du uns schenkst in Bezug auf dein Gebet. Möchte ich bitten, Herr, dass du uns durch dein Wort immer wieder erreichst, dass du unsere Herzen erreichst, Herr, und ja, uns wirklich deine Gedanken, deine Dinge, die dir wichtig sind, auch uns wichtig machst. Wie sollen wir sonst als Gemeinde und als Gläubige in dieser Welt leben? Ja, ich bitte dich jetzt um deine Gnade und um deinen Segen fürs Zuhören und auch für die Kinder unten, dass sie auch in dir gesegnet sind. Amen. Gut, wer noch eine Bibel braucht, bedient euch. Wir werden hauptsächlich bei diesem Text bleiben und dadurch, dass die Sätze eben sehr verschachtelt sind im Epheserbrief, ist es gut, auch selber mitzulesen. 1977 wurde die Raumsonde Voyager 2 ins Weltall geschickt. Vielleicht erinnern sich manche noch dran. Das war ein großes Aufsehen damals. Mit Voyager 2 wollte man das erste Mal in der Menschheitsgeschichte das Ende, den Rand unseres Planetensystems erforschen. Und auf dieser Raumsonde, da war zum Beispiel an Bord, waren Forschungsgeräte, es waren hochwertige Kameras und auch eine Botschaft an außerirdische Zivilisationen. Aber interessant ist vor allem, wie diese Reise von Voyager 2, wie die möglich wurde. Denn man hat eine ganz außergewöhnliche Planetenkonstellation entdeckt, 1977 oder beziehungsweise vorher schon. Man entdeckte, dass vier große Planeten in unserem Planetensystem nacheinander in eine Reihe zogen. Und solch eine Planetenkonstellation gibt es nur ganz selten, die nächste erst im 22. Jahrhundert. Jahrtausend. Na, Jahrhundert. Okay. Ist ja wurscht. Deshalb wussten sie, diese Gelegenheit, die mussten wir nutzen. Die müssen wir nutzen. Und so wurde Voyager 2 auf den ersten Planeten abgeschossen. Und dieser erste Planet, der diente jetzt sozusagen als Anziehungskraft, so wie eine Schleuder, um ihn weiter hinein zu katapultieren ins Sonnensystem. zum nächsten Planeten. Und da stand der nächste Planet schon wieder in der gleichen Reihe und auch dieser neue Planet diente wieder als Katalysator, als Katapult, um die Raumsonde noch tiefer ins Weltall zu schießen. 1979 passierte die Voyager Jupiter, 1981 Saturn, 1986 Uranus und 1989 den Neptun. Und so komme ich jetzt wieder zum Gebet von Paulus. So wie Voyager die Planeten hatte als Beschleuniger, so hat auch Paulus für sein Gebet solche Beschleuniger. Paulus hat für sein Gebetsleben Katalysatoren, die ihm helfen, tiefer in Gottes Gegenwart hineinzudringen. Gott zeigt dem Paulus hier in Kapitel 1 tiefe geistliche Erkenntnisse aus der Schrift und diese Erkenntnisse dienen dem Paulus als Stoßkraft für sein Gebet. In den ersten 14 Versen öffnet der Heilige Geist dem Paulus die Augen für tiefe geistliche Geheimnisse. Eine Erkenntnis reiht sich an die andere. Das müsst ihr selber lesen. Und jetzt kommt Paulus bei Vers 15 an dem Punkt, wo er sagt, darum, weil sich vor meinen Augen diese großen geistlichen Dinge auftun, darum kann ich jetzt nicht anders als meine Gebete losschicken. Für Paulus waren Erkenntnisse von Gott eine Stoßkraft für sein Gebetsleben. Und das ist auch mein Thema für euch heute Morgen. Erkenntnisse sind eine Stoßkraft für dein Gebetsleben. Aber nicht nur für dein Gebetsleben, sondern für dein geistliches Leben, für deinen geistlichen Alltag überhaupt. Erkenntnisse bringen uns vorwärts. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu einer ganz logischen Schlussfolgerung. Wenn Erkenntnisse so wichtig sind für ein motiviertes, aktives Leben, wofür wird der Paulus dann für die Epheser beten? Das liegt auf der Hand, er betet um Erkenntnis. Wir haben zwei Gebete im Epheserbrief. In beiden Gebeten betet der Paulus nur, in Anführungszeichen, um Erkenntnis. Um geöffnete Augen, dass sie mehr erkennen, die Höhe, die Tiefe, die Breite, die Länge und so weiter. Ich lese mal die Verse 16 bis 23. Sagt der Paulus, ich lasse nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Wofür betet er jetzt? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Dass er euch erleuchte die Augen eures Verständnisses gebe, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Dass er euch gebe zu erkennen, Vers 19, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und jetzt beschreibt er diese Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich möchte das Gebet in drei Bereiche aufteilen, sind eigentlich leicht ersichtlich in dem Text. Das erste, wir sollen mehr erkennen, und zwar von Gott selbst. In Vers 17 sagt er das, euch Gott gebe den Geist in der Erkenntnis seiner selbst. Das zweite, was er sagt, wir sollen mehr erkennen die Hoffnung seiner Berufung und den Reichtum seines Erbes. Und als drittes sagt er, wir sollen mehr erkennen die Größe seiner Kraft oder die Größe der Kraft in den Heiligen. Das erste, wir sollen mehr von Gott selbst erkennen. Ich glaube, das ist das Erste und das Wichtigste. Wenn hier in Vers 17 steht, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, dann dürfen wir das nicht verwechseln mit dem Empfang des Heiligen Geistes. Ja, bitte nicht, dass Sie jetzt den Heiligen Geist empfangen, denn das lesen wir in Kapitel 1, Vers 13 schon. Da sagt er, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, also nachdem sie gläubig geworden sind, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also sie haben schon den Heiligen Geist. Ab dem Zeitpunkt, wo sie sich bekehrt haben. Und wenn Paulus jetzt sagt oder betet, dass sie den Geist der Weisheit empfangen, um ihn selber besser zu erkennen, dann denke ich, betet er, dass der Heilige Geist unter den Gläubigen in Ephesus durch Weisheit und Erkenntnis, Offenbarung wirkt, dass sie ihn mehr erkennen. Dass er ihnen immer mehr zeigt und offenbart von der Größe Gottes. Und jetzt will ich dich mal fragen, wie ist es bei dir? Wie stark ringst du eigentlich darum, mehr von Gott zu erkennen? Was ist dein Hauptgebetsanliegen? Ich persönlich glaube, dass uns dieser Bereich viel zu wenig wichtig ist. Für uns ist scheinbar viel interessanter, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen. Vielleicht nicht so in unseren Kreisen, aber in anderen christlichen Kreisen beschäftigt man sich sehr viel mit den geistlichen Gaben. Welche geistlichen Gaben habe ich? Oder wie kann ich meine Persönlichkeit entdecken? Aber ich frage mich, wer von euch entdeckt eigentlich noch Gott? Welche Gedanken über Gott hattest du in der vergangenen Woche? Wie wichtig ist dir das, danach zu ringen, mehr von Gott zu erkennen? Ist denn unser Wissen schon von Gott ausgeschöpft? Gott ist unerschöpflich. Und wir werden die ganze Ewigkeit, die wir haben, nicht nutzen können, dazu Gott irgendwie auszuschöpfen. Ich möchte ein Zitat lesen von einem Buch, das ich sehr schätze, von Tosa, das Wesen Gottes. Besorgt euch Bücher über das Wesen Gottes. Wir besorgen uns Bücher, wo es um uns selber geht. Der Wolfgang Bühne hat bemerkt, dass heute 80% der christlichen Bücher auf dem Buchmarkt drehen sich nur über Menschen. Wie werde ich meine Angst los? Wie werde ich meine Depressionen los? Wie komme ich dahin, dass ich stabiler werde oder sonst irgendwas? Aber es gibt kaum mehr Bücher, wo es um das Wesen Gottes geht. Vor 100 Jahren, als wir eine Erweckung hatten hier in Europa und darüber hinaus, war es genau umgekehrt. 90% der Bücher gingen nur um das Wesen Gottes. Der Tosa schreibt, unsere Schwierigkeiten haben damit begonnen, dass wir die Erkenntnis des Heiligen Gottes verloren haben. Und wir werden diese Schwierigkeiten auch nur durch eine Wiederentdeckung der Majestät Gottes loswerden. Solange unsere Vorstellungen von Gott falsch oder unangemessen sind, ist es unmöglich, unser Verhalten und unsere innere Einstellung gesund zu erhalten. Wenn unser Leben wieder geistliche Kraft bekommen soll, müssen wir damit beginnen, so über Gott zu denken, wie er in Wirklichkeit ist. Später schreibt er, meiner Meinung nach ist die Auffassung der heutigen Christen, das Buch hat er vor etlichen Jahrzehnten geschrieben, meiner Meinung nach ist die Auffassung der heutigen Christen von Gott so dekadent, so verkommen, so abartig, dass sie in keiner Weise der Würde Gottes des Allerhöchsten entspricht. Dass dies auch bei ernsthaften Gläubigen so ist, ist beinahe so etwas wie eine moralische Katastrophe. Wer zum richtigen Gottesglauben gelangt, wird eine Menge irdischer Probleme los. Für den, der eine niedrige Auffassung von Gott hat, ist das Evangelium wirkungslos. Merkt ihr, wie wichtig es ist, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen? Wir kommen sonst aus unserem Sumpf nicht heraus. An den christlichen Universitäten bezeichnet man die Lehre von Gott als Theologie. Theos heißt Gott, griechisch Logos, Lehre. Lehre von Gott. Ich kenne einen Freund von früher, der hat an der Feta in Basel studiert und dort hat der Professor Janssen die hat Theologie unterrichtet. Und es war manchmal ein bisschen schwer. Alle Schüler haben, Studenten haben den Lehrer geschätzt, weil er sehr tiefgründige Gedanken hatte. Aber es war manchmal schwer, seinen Gedanken nicht zu folgen. Dann hat mir der Ralf erzählt, da war es wieder mal so, sie sitzen im Unterricht und so die Studenten, weil es irgendwie ein bisschen schwer war, vielleicht zu folgen, haben sie sich mit einigen anderen Sachen beschäftigt. Manche haben Briefchen geschrieben, andere haben vor sich hingeträumt. Und dann hat mir der Ralf erzählt, es war wieder mal so bei einer Vorlesung, da brach der Professor Janssen mitten in seinem Vortrag in Tränen aus. Und dann hat er geschrien, meine lieben Leute, ich komme mir vor wie einer, der Perlen vor die Säue wirft. So kann ich nicht unterrichten. Und dann hat er das Buch, die Bibel zugeschlagen und ist rausgegangen. Alle Lehre von Gott, alles, was wir von unserem Herrn erkennen können, sind Perlen, oder vielleicht sollte ich besser sagen, sind Planeten, die wir entdecken müssen. Dass er euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Ich merke manchmal in Hauskreisen, ich habe jetzt vor kurzem wieder einen Hauskreis besucht, in Dittmoning, ich sage nicht, welcher es war, die haben gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr so Römerbrief oder so, wir wollen was Praktisches. Gell? Lesen wir den Jakobusbrief. Aber ich glaube, es ist ein Fehler. Der Paulus würde sagen, das ist der verkehrte Ansatz. Von der Theologie geht es zur Praxis. Wir wollen gern gleich mit der Praxis einsteigen. Wir wollen lieber gleich zu Epheser 4, wo dann der praktische Teil kommt, und Epheser Kapitel 1 bis 3 überspringen. Der Paulus würde uns sagen, lies Epheser 1 und 3. Und wenn es dich nicht in Bewegung bringt, dann lies wieder Epheser 1 bis 3. Und wenn du es 10-mal gelesen hast, dann geh zu Epheser 4. Dass er euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Erkenn doch mehr von Gott. Wenn die Bibel von Erkenntnis spricht, dann bedeutet das viel mehr, als dass ich irgendwas über Gott weiß. Das erste Mal, wo das Wort Erkenntnis vorkommt in der Bibel, im Alten Testament, ist in 1. Mose 4, Vers 1, wo es heißt, und Adam erkannte seine Frau Eva. Und sie gebar einen Sohn. Das erste Mal, wo dieses gleiche Wort Erkennen im Neuen Testament vorkommt, ist in Matthäus 1, wo es heißt von Josef, und er erkannte seine Frau Maria nicht, bis sie ihren ersten Sohn geboren hatte. Beide Male wird das gleiche Wort für Erkennen gebraucht wie hier im Epheserbrief. Und es meint den intimsten Verkehr, den zwei Menschen oder zwei Personen miteinander haben können. Gott zu erkennen bedeutet demnach, dass wir in eine tiefe Beziehung zu dem Herrn treten. Gott zu erkennen hat mit Intimität zu tun. Ich habe das mal so bemerkt, ich habe einen Bruder gefragt, ich habe den nie wieder so gefragt, was er in seiner stillen Zeit erfahren hat, was er dort gelesen hat. Und der war so entrüstet über die Frage. Und ich habe gemerkt, dass für ihn die Zeit mit Jesus eine Privatsphäre war, die nur ihn und Gott was angeht. So eine Zeit mit Jesus will ich auch wieder haben. Ich merke, ich renne so viel rum. Von dem Termin zu dem Termin. Aber so eine Zeit zu haben, wo ich eine Privatsphäre mit Jesus habe, wo ich sage, öffne mir die Augen, dass ich mehr von dir erkenne, wo ich nicht mehr genug kriegen kann von Jesus, und gleichzeitig führen mich diese Erkenntnisse dann tiefer hinein ins Gebet. Das ist Beziehung. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Warum ist es so wichtig, immer mehr von Gott zu erkennen? Warum ist es so wichtig, dass du deinen Gott kennst? Es gäbe viele Punkte, aber ich glaube, der Hauptpunkt, das ist einer meiner Lieblingsstellen im Alten Testament, Daniel 11, Vers 32. In Daniel 11, Vers 32 spricht einerseits von Antiochus Epiphanes, einer historischen Gestalt, die schon mal gelebt hat. Und dieser Antiochus Epiphanes, der hat das Volk der Juden verführt, indem er ihnen einen Bund angeboten hat. Und jetzt sagt Paulus, schaut vorausschauend auf diesen Antiochus, aber ich glaube, er schaut noch weiter voraus auf den Antichristen, auf einen Mann, der mal kommen wird und auch mit allen Menschen, auch mit den Gläubigen einen Bund anbieten wird. Und viele werden auf seinen Bund hereinfallen. Aber manche, wenige Gläubige, werden sich gegen seinen Bund auflehnen. Oder wie es hier in Daniel heißt, freveln. Ich lese mal Daniel 11, Vers 32. Und er, der Antichrist, wird die, welche gegen den Bund freveln, also die sich nicht einlassen auf ihn und auf dieses Zeichen, das er anbietet, welche gegen den Bund freveln, er wird sie durch Schmeicheleien zum Abfall verführen. Die werden einfach umkippen. Jetzt kommt aber ein schöner Satz. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, die werden festbleiben und entsprechend handeln. Die Leute, die ihren Gott kennen, die werden ihn umkippen. Die werden standhaft bleiben. Wir werden in unserem Glaubensleben, du wirst in deinem Glaubensleben nur so stark sein, wie dein Bild und dein Bewusstsein von Gott stark ist. Deshalb bete nicht immer um Kraft, um Hilfe im Alltag, um dieses und jenes. Bete zuallererst um Erkenntnis Gottes. Wir sollen erkennen, erstens Gott selbst. Und der Paulus betet weiter dann im Epheserbrief. Er betet um erleuchte die Augen des Herzens, damit sie noch mehr erkennen. Er sagt, ich kann euch doch diese geistlichen, herrlichen Wahrheiten nicht zeigen, wenn ihr zugeklebte Augen habt. Es macht doch keinen Sinn, einem Blinden einen herrlichen Sonnenaufgang zu zeigen. Er braucht erst einmal geöffnete Augen. Und jetzt sagt er, sie sollen zweitens erkennen die Hoffnung seiner Berufung und den Reichtum seines Erbes in den Heiligen, Vers 18. Dass er euch gebe, erleuchte die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst oder erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Gäbe es jetzt auch vieles zu sagen, ich möchte den Vers besonders kurz halten. Wenn wir diesen Vers genau lesen, dann geht es hier nicht um die Hoffnung unserer Berufung, sondern es steht hier um die Hoffnung seiner Berufung. Dass sie erkennt die Hoffnung seiner Berufung. Was bedeutet das? Es geht also um die Hoffnung, die sich Gott selbst gesetzt hat, als er dich berufen hat. Als Gott dich auserwählt hat und dich berufen hat, hat er damit eine Hoffnung verbunden. Was ist die Hoffnung seiner Berufung vom Suki? Ich nehme an Suki, weil er Geburtstag hat heute. Oder was ist die Hoffnung seiner Berufung von der Ingrid? Die hatte gestern Geburtstag, ich sehe sie gar nicht. Irgendwo wird sie schon stecken. Ah, da, Entschuldigung. Was ist die Hoffnung seiner Berufung für dich? Zum Beispiel lesen wir davon in Kapitel 1, Vers 4, was seine Hoffnung beinhaltet. Wie er uns in ihm auserwählt hat und dann auch berufen, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Also Gott hat dich berufen, wenn du Christ bist, und er verbindet damit eine gewisse Hoffnung. Und sollte Gott bei dir aufs Ungewisse hoffen? Wenn wir erkennen, welch große Hoffnung der Herr mit hineingelegt hat in deine Berufung, die Antwort kann eigentlich nur lauten, niemals, seine Hoffnung wird nicht enttäuscht. Die Hoffnung, die er selber in deine Berufung gelegt hat, die darf nicht enttäuscht werden. Und der Herr wird selbst dafür sorgen, dass sie nicht enttäuscht wird. Und jetzt halte das mal vor Augen und das sollte dich beflügeln, das sollte dich motivieren in deinem Gebetsleben. Dass du sagst, Herr, ich kann es nicht fassen, dass du auf mich, elenden Menschen, so viel Hoffnung setzt. Aber ich wünsche mir von Herzen, dass du diese Hoffnung, die du selber in mir hast, auch verwirklichst. Der Paulus betet, dass die Epheser, die Christen in der Gemeinde dort, erkennen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Und zum anderen betet er, dass sie erkennen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das sind vielleicht schwierige Sätze für das Wetter heute, vielleicht zu schwierige Sätze, aber ich hoffe, ihr könnt ein bisschen mitdenken. Das ist auch mein Gebet. Zumindest steckt hier ein Aspekt drin, was die Hoffnung oder was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist. In den Heiligen, das sind alle, die an Jesus Christus glauben, in den Heiligen hat sich Gott ein herrliches Erbe geschaffen. Er tut das, indem er uns als Werkzeuge benutzt und indem er durch uns andere Menschen zu Christus führt. Und dadurch wächst seine Gemeinde und wenn seine Gemeinde wächst, dann wächst sein Erbe. Und er hat eine Hoffnung in der Gemeinde hier in Traunreuth und in der Gemeinde in Tittmoning, dass sein Erbe wächst. Also dass die paar Plätze, die noch frei sind, auch besetzt werden und die Empore wieder voll wird und da Stühle reinkommen. Der Paulus betet um Erkenntnis, dass sie mehr von Gott selbst erkennen. Er betet um Erkenntnis, dass sie mehr begreifen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Er betet, dass sie erkennen, was die Herrlichkeit seines Erbes ist. Und jetzt betet er zuletzt als drittes, wendet er in seine Fürbitte, erwähnt er noch die Kraft. Vers 18 bis 21, er sagt, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die überragende Größe seiner Kraft ist an uns. Manche Bibeln haben hier die alte Scofield-Bibel, ich weiß nicht, wer die hat, oder die Scofield-Bibel überhaupt, hat hier die Überschrift, das Gebet um Kraft, aber diese Überschrift ist falsch. Der Paulus bittet nicht um Kraft, sondern er bittet um Erkenntnis von Kraft. Er sagt, die Kraft ist da. Es geht darum, diese Kraft zu erkennen und nicht darum zu bitten. Erleuchte die Augen des Herzens, damit wir wissen, was die überragende Größe seiner Kraft ist. Für die Kraft müssen wir nicht mehr beten. Und schaut mal, wie er die Kraft beschreibt. Er sagt, es ist eine überwältigende Kraft. Das griechische Wort heißt Hyperballon. Das bedeutet wörtlich höher treffend. Eine Kraft, die alles andere übertrifft. Die Kraft an uns ist hoch über jede Gewalt und Macht. In Vers 20 wird diese Kraft anders beschrieben. Da sagt er, diese Kraft hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Und als er ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, diese gleiche Kraft ist in dir. Normalerweise müsste jetzt ein Grinsen kommen über eure Gesichter. Die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die ist in dir. Und der Paulus betet nicht dafür, dass wir diese Kraft bekommen, sondern dass wir diese Kraft erkennen. Und im Glauben beanspruchen. Um jemanden von den Toten aufzuerwecken, braucht es Kraft, oder? Um jemanden in den Himmel zu versetzen, braucht es Kraft. Wir Menschen haben vielleicht die Kraft, eine Raumsonde ans Ende unseres Universums zu schicken. Universums ist übertrieben, Sonnensystems zu schicken. Aber was ist das schon verglichen mit der Kraft? Mit dem ganzen Universum, das sich ständig ausdehnt. Das ist eine jämmerliche Kraft, die wir Menschen haben. Aber es ist eine überragende Kraft, die in Christus ist. Kein Mensch hat jemals einen anderen zum Himmel fahren lassen, beziehungsweise in eine andere Dimension. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, zeigte die Hölle ihre ganze Macht. Aber viel höher treffend war die Macht des Christus, als er auferweckt wurde. Keine Macht konnte ihn im Grab halten. Und der Teufel hat nur noch versucht, mit menschlichen Tricks das irgendwie auszuwischen. Er hat gesagt, ach, die Jünger, die haben den Leichnam geklaut, gell? Aber Jesus wurde auferweckt. Und jetzt sagt Paulus, die gleiche Auferstehungskraft, die wirkt jetzt in uns Gläubigen. Und wir schauen und freuen uns und sitzen brav da. Jetzt muss zwangsläufig die Frage kommen, wo ist denn diese Überwinderkraft in unserem Leben? Wo ist sie denn? Warum leben wir so wenig aus dieser Kraft? Und ich glaube, die Antwort darauf hängt wieder wesentlich mit dem ersten Punkt zusammen. Und da könnte man Klammer setzen zwischen dem ersten und dritten Punkt. Daniel 11, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Gott kennen und Kraft und Stärke gehören zusammen. Und vielleicht liegt darin der Schlüssel, dass wir so lau und so schwach sind, weil wir zu wenig von Gott halten und zu viel von uns. In 2. Korinther 12, Vers 9 sagt Gott zu Paulus, er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Je mehr wir die Größe Gottes erkennen, umso mehr erkennen wir unsere eigene Schwachheit. Und nur die Schwachen sind wirklich abhängig von Jesus. Und deshalb sind nur die Schwachen stark. Und ich glaube, hier liegt der Knackpunkt. Abhängigkeit von Jesus ist der Kanal für die überwältigende Kraft Gottes. Keine Abhängigkeit, keine Kraft. Es ist ein Irrtum, wenn manche Christen meinen, wir könnten mit geistlicher Kraft begabt werden. Manche denken, ja, ich kann geistliche Kraft auftanken. Das ist absoluter Nonsens, denn die Kraft ist immer in Gott, in Christus selbst gespeichert und nicht im Menschen. Wir haben keine Kraft in uns selber. Und es ist ein Nonsens, wenn ich sage, ich fahre wieder auf eine Konferenz, um Kraft zu tanken. Das stimmt so nicht. Ich kann auf eine Konferenz fahren, um wieder in der Erkenntnis zu wachsen. Aber nicht, um Kraft zu tanken. Denn die Kraft ist immer in Jesus gespeichert. Nicht in der Konferenz und auch nicht in mir. Deswegen bittet Paulus für die Epheser nicht um die Kraft selbst, sondern er bittet um Erkenntnis dieser Kraft. Und in keiner anderen Person auf der Erde wurde diese Kraft so sichtbar wie in Jesus. Aber in keiner anderen Person, die er auf Erden gelebt hat, kann ich auch diese Abhängigkeit vom Vater so entdecken wie bei Jesus. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Eigentlich sollte ein Abschnitt wie dieser unser Gebetsleben revolutionieren. Erkenntnisse sind Stoßkraft für unser Gebet. Und ich möchte sagen, verachte die Theologie nicht gering. Achte die Theologie nicht gering. Versuch mehr von Gott zu erkennen. Der Paulus zeigt uns, dass Lehre und Gebet zusammengehören. Das einfache Lied, lies die Bibel, bet jeden Tag. Wachs in deine Erkenntnis über Gott und es wird dich ins Gebet hineinbringen. Ich finde es manchmal in unseren Gebetsversammlungen schade, gell? Wir kommen zusammen und dann beten wir einfach so drauf los. Und dann sagen wir, jetzt lasst uns erstmal eine Dankesrunde machen und dann machen wir, ja, und jetzt lasst uns mal eine Fürbitte-Runde machen. Ich freue mich, wenn wir montags morgen uns treffen bei Gramsamers zum Gebet. Wir lesen zurzeit erst einmal einen Abschnitt aus dem Jesaja-Buch. Und dieses Jesaja-Buch bringt uns Erkenntnis über Gott. Und aus diesem Abschnitt heraus gehe ich anders ins Gebet, wie wenn ich das vorher nicht gelesen hätte. Und ich denke mir manchmal, warum haben wir unsere Gebetszeit in den Gottesdiensten immer vor der Predigt? Nach der Predigt hätten wir mehr Erkenntnis, oder? Ich hoffe es, dass wir nach der Predigt anders beten würden, wie wir es vor der Predigt tun. Wir können von Paulus lernen, wie wir die Erkenntnis aus der Schrift als Katalysator für unsere Gebete einsetzen. Und drei Prioritäten sind dem Paulus in Bezug auf Fürbitte wichtig. Das erste, was er sagt, wir brauchen Erkenntnis von Gott. Wir müssen uns danach ausstrecken, nach dem, was wir von Gott erkennen können. Und nichts kann dich in deinem Leben weiterbringen und fester machen als Erkenntnis von Gott. Geh durch die nächste Woche mit dem einen Gedanken. Lass alle anderen Gebete vielleicht weg. Wenn du für andere betest, dann bete so wie Paulus und sag, Herr, wir brauchen Erkenntnis. Mehr Erkenntnis von dir. Wir sind so lau und so lahm geworden. Und wenn du nicht begeistert bist von Gott, dann fängt dich die Welt und dann lähmt dich die Welt. Wenn du begeistert bist von Gott, dann hat die Welt und dann kann sie dir anbieten, was sie will. Gott ist größer und herrlicher. Deshalb mach das zu deinem Hauptgebet her, gib mir den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ich dich besser und tiefer kennenlerne. Ich habe das beim Edi, bei unserem Praktikanten, der hat diesen Satz in seinem Gebet ganz oft drin. Ich habe das zum Anlass genommen, darüber jetzt einmal zu predigen. Das zweite, was der Paulus sagt, wir brauchen Erkenntnis von der Hoffnung seiner Berufung und von seinem Erbe in den Heiligen. Der Herr hat selbst große Ziele in seine Berufung von dir hineingelegt. Er hat deine Hoffnung verbunden damit, dass er dich erwählt hat. Betrachte diese Hoffnung, die er in Bezug auf dich hat. Es wird dich motivieren zum Gebet. Und das dritte, wir brauchen Erkenntnis von der Größe seiner Kraft, die in uns Gläubigen wirkt. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft wirkt in uns. Und du musst um diese Kraft nicht bitten, sondern sie ist alle Zeit in Christus. Und umso mehr in deinem Leben, je tiefer du in der Erkenntnis und in der Abhängigkeit von Jesus stehst. Er ist deine Kraft. Ich habe manchmal den Eindruck, wir beten so wie Bettler. Da haben wir einen leeren Teller und dann gehen wir zu Gott und dann sagen wir, Herr, leg mir da ein bisschen Almosen von Kraft drauf. Und der Herr würde uns sagen, du brauchst nicht um Almosen von Kraft bitten. Die Kraft ist eine richtige Ladung von Kraft, ist auf dem Teller drauf. Du brauchst geöffnete Augen, um diese Kraft zu sehen und im Glauben in Anspruch zu nehmen. Die Kraft ist da, auch wenn du sie nicht spürst und nicht fühlst, aber die Heilige Schrift sagt, sie ist da in Christus, wenn du in Christus bist. Es waren jetzt drei Gebetsanliegen von Paulus in diesem Brief. Vergleich mal seine Gebetsanliegen mit deinen Gebeten. Mach mal einen Vergleich. So betet Paulus, so bete ich. Vielleicht kann ich euch eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Wenn wir als Gemeinde, so wie der Paulus es hier tut im Epheserbrief, wenn wir so füreinander beten würden und Gott würde unser Gebet erhören, würde sich die Gemeinde verändern? Ich frage mich, welche Explosion stattfinden würde. Vielleicht wollen wir zum Schluss noch leise beten und ich möchte euch jetzt bitten, dass jeder für seinen rechten und linken Nachbarn bittet, im Stillen, nach der Weise, wie es der Paulus uns hier zeigt. Amen.